Ja, wir sind im dritten Kapitel dieses Buches angekommen und nebst aller Freude, die auch Paulus versprüht und immer wieder dazu auffordert, gibt es auch Ermahnung. Ermahnung, auf der Hut zu sein, achtsam zu sein. Und das ist sehr wichtig. Es ist auch wichtig für uns, achtsam zu sein. Wir können immer davon ausgehen, ja, wir sind eine Gemeinde, wir sind Glauben an Jesus Christus, aber uns ist immer allzu bewusst, dass unter uns auch solche sind, die vielleicht das Evangelium von Jesus Christus noch nicht verstanden haben, beziehungsweise solche, die es noch ablehnen. Nun, wir kommen in der Kraft, die Gott zur Verfügung stellt, und das ist sein Wort. Und dieses Wort, das verrichtet das, wozu es bestimmt ist von Gott. Es wird immer eine Reaktion herbeiführen. Und keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Eine Ablehnung ist eine Reaktion. Aber Gott wird das verrichten, was er sich vorgenommen hat. Nun, der Philipperbrief ist ein wunderbarer Brief, den wir im Detail uns ansehen. Und wir wollen uns auch die Verse, die wir die letzten Wochen über angeschaut haben, und da beginnen wir in Kapitel 3. Der Predigt ist heute, der Predigttext werden nur die Verse 10 und 11 sein, aber um des Kontextes willen, des Zusammenhangs willen, lesen wir nochmals die Verse von Vers 1 in Kapitel 3. Da heißt es: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schande geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Vers 10 und 11, die Predigtverse für den Predigttext, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Lasst uns vor der Predigt den Herrn noch um seine Hilfe bitten für das rechte Verständnis und für das rechte Reden. Herr, für dein Wort sind wir außerordentlich dankbar. Besonders wenn es um existenzielle Fragen geht, unser eigenes Heil, die Gerechtigkeit, die wir bei dir brauchen. Herr, wir wissen, dass wir aufgrund der Sünde, die in uns regiert hat und vielleicht immer noch regiert, dass wir einen Mangel haben an der Herrlichkeit, die wir bei dir haben sollten. Du allein kannst und konntest den Mangel abschaffen. Du konntest uns füllen mit der Gerechtigkeit, die du selbst, Herr Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha errungen hast. Du, der Gerechte, bist gestorben als ein Stellvertreter für alle die, die an dich glauben würden, damit wir deine Gerechtigkeit erlangen und gleichzeitig die Vergebung auch aller unserer Schuld haben. Oh, danke dafür, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen, dass wir sehen dürfen, wie ernst es ist, auch eine Gerechtigkeit aus Werken abzulehnen. Herr, weil Religion niemals zum Ziel führt und weil Religion niemals den Sieg bringt. Oh, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Hilf du beim Reden und beim Hören, um deines Namens willen. Amen. Nun, die Frage ist, warum brauchen wir Mahnung, warum brauchen wir Warnung? Diese Gemeinde war eine gute Gemeinde und Paulus hat viele gute Worte für die Philipper, aber es waren eben auch solche in der Gegend, die den wahren Glauben in Gefahr brachten. Wir sehen diese harten Ausdrücke, die uns vielleicht zunächst einmal befremdlich erscheinen, dass Paulus schreibt, habt Acht auf die Hunde. Und wir wissen schon, damit meint er nicht die Straßenköter, die herumlaufen. Habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung bzw. Verstümmelung. Und er bezieht sich auf judaistische Kreise, die versucht haben, das Christentum zu unterwandern und in Unsicherheit zu bringen. Nun, alle Religionen außerhalb des Christentums haben irgendeine Form der Werkgerechtigkeit. Es ist interessant, wir brauchen nicht weit sogar das, was im Christentum geschieht. In der großen katholischen Kirche ist es nicht die Gnade allein, sondern es ist die Gnade plus die Werke, plus die Konzile oder die Ratschlüsse und Sakramente und das Gnadenspenden der Kirche, die zum Heil führen. Das, sagt die Heilige Schrift und der Apostel Paulus, ist ein falsches Evangelium. Die Errettung kommt allein aus Christus, Jesus und dem, was er getan hat. Aber egal, zu welcher Religion wir gehen, ob wir zum Hinduismus gehen oder zum Buddhismus gehen und uns da das Karma vor Augen führen, da geht es immer, dass Werke bringen irgendwelche Konsequenzen mit sich, ob es dir später gut gehen wird oder in deiner vermeintlichen Wiedergeburt gut gehen wird, hat alles damit zu tun, was du leistest. Das war auch das, was das Judentum bestimmte. Das Judentum, das nicht sich in Fortsetzung auf den Messias verlassen hatte, sondern fortsetzte in dem Gesetz, ihren Glauben auf das Gesetz gerichtet hatte. Und in dem Fleisch, das heißt in ihren Bemühungen, vor dem Gesetz gerecht werden wollten. Paulus macht sehr deutlich, wer das tut, kann nicht gerettet werden. Nun, wir lehnen diese Gerechtigkeit ab. Wir haben drei Gründe uns angeschaut, beziehungsweise zwei. Der dritte kommt heute. Wir haben zwei Gründe gesehen, warum wir Gerechtigkeit aus Werken ablehnen. Weil die Gerechtigkeit aus Werken erstens absolut wertlos ist, in Vers 8. Sie kann nichts bringen, gar nichts. Du punktest nicht durch dein Verhalten, durch deine Spenden oder durch deine Versuche, irgendwas recht zu machen. All unsere Gerechtigkeit, so betont der Prophet Jesaja, sind bestenfalls wie dreckige Lumpen, wie ein dreckiges Gewand. Wir können Gott nichts bringen. Wir sind in einem hoffnungslosen Zustand, in dem wir von uns aus nichts, absolut nichts tun können. Und etwas Wertloses lehnen wir ab. Ich habe euch schon gesagt, kommt in meinen Keller, da liegen viele wertlose Sachen rum, wenn ihr was haben wollt. Keiner kommt, hat sich keiner bei mir gemeldet. Letztes Mal habe ich das angekündigt. Keiner hat gesagt, ja, ich komme bei dir mal und räume mal bei dir auf. Nee, es ist einfach wertloses Zeug, liegt da rum. Und meine Frau überzeugt mich auch immer, will mich überzeugen, das wegzuschmeißen. Und, ja, vielleicht können wir das doch noch gebrauchen. Na, ihr wisst, wie das geht, Männer. Zweitens, also, eine Gerechtigkeit aus Werken ist wertlos. Zweitens lehren wir eine Werkgerechtigkeit aus Werken ab, weil sie uns mit Christus nicht vereint. Das wäre sehr deutlich in Vers 9. Seht ihr, da heißt es in Vers 8, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. All seine Errungenschaften, die Paulus im Judentum hatte, sei es von Geburt aus oder durch religiöse Anstrengung, Privilegien, die er aufgeführt hatte, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel. Er war aus dem Stamm Benjamin, er war ein Hebräer, er setzte sich für die hebräische Kultur ein. All diese Dinge waren nichts wert. Er war sogar ein Verfolger der Gemeinde Jesu Christi. Und das war im Judentum gut, denn das waren die Irrlehrer, die Christen waren die Schlimmen. Und die hat er sogar verfolgt. Aber das tat er, Vers 9, damit ich, beziehungsweise noch Vers 8, Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Das in ihm verwunden sein, in ihm, das ist das Entscheidende. Aber das, ihr Lieben, kann eine Gerechtigkeit aus Werken nicht vollbringen. Deshalb lehnen wir Werkgerechtigkeit ab. Sie ist nutzlos. Und ohne mit Christus vereint zu sein, besitzt der Mensch keine rettende Gerechtigkeit. Und das ist das Entsetzliche an den verführerischen Religionen. Sie lehren Irrtum, den ihre Anhänger dann glauben, und dann wiegen sie sich, diese Verführten, in einer falschen Sicherheit der Errettung. Wie schrecklich muss es sein, dass eines Tages Menschen, die aus den Kirchen kommen, wo das Evangelium nicht verkündigt wird, wenn sie eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft abgeben wollen und Gott sagt, Herr Jesus Christus sagt, ich kenne dich nicht. Schrecklich. Und Menschen wiegen sich in dieser Sicherheit aufgrund einer eigenen Werkgerechtigkeit. Der christliche Moralismus, der damit einhergeht, propagiert die Anstrengung zum Heil durch die eigenen Werke. Tu dies und tu das. Lass das und lass jenes. Und all diese verbissenen Versuche, Gott zu gefallen, ihr Lieben, bringen was? Nur den ewigen Tod. Sie bringen nichts, absolut nichts. Niemand, der diesen Ideologien und Lügen anhängt, kann auf diese Weise gerettet werden. Dieser Text zeigt uns, was wir wirklich benötigen. Nun, wir haben bisher zwei Gründe gesehen, warum wir Gerechtigkeit aus Werken ablehnen. Nochmals, sie sind wertlos und sie können dich nicht mit Christus vereinen. Und es ist logisch, dass wir deshalb eine Gerechtigkeit einfach aus Werken ablehnen. Wir lehnen alle todbringenden Lehren der Werkgerechtigkeit ab. Und hier ist ein dritter Grund. Und den sehen wir in diesen Versen 10 und 11. Warum lehnen wir sie ab? Weil dir Gerechtigkeit aus Werken kein Sieg bringt. Gerechtigkeit aus Werken bringt keinen Sieg. Ein siegloses Leben ist ein trostloses Leben. Ein Leben ohne Aussicht auf den ultimativen Sieg ist ein sinnloses Leben und ist ein gefährliches Leben. Solch ein Leben führst du, wenn du meinst, dass deine Gerechtigkeit vor Gott durch eigene Anstrengung und Werke erreicht werden kann. Wenn du immer noch glaubst, oh, ich bin bestimmt gut genug. Gott wird eines Tages deine Augen einfach zudrücken und sagen, komm rein in meinen Himmel. Ich bin ja ein gnädiger Gott. Das kann er nicht, denn Gott ist nicht nur gnädig und barmherzig, sondern er ist auch gerecht. Er muss gemäß seiner Gerechtigkeit handeln. Der Text sagt in Vers 9, wie die rettende Gerechtigkeit erlangt wird, durch den Glauben an Christus. Und zwar die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Ich weiß, Menschen denken, das kann nicht sein. Ich muss doch irgendwas tun dafür. Tatsache ist, du kannst nichts tun zu deiner eigenen Rettung. Absolut gar nichts. Ja, du musst glauben, aber selbst der Glauben, so haben wir schon darüber gesprochen, ist ein Geschenk Gottes. Du musst glauben, was Christus erreicht und getan hat, um jetzt bereits gerecht vor Gott zu stehen und jetzt Leben zu haben, musst du glauben an das Erlösungs- und Sühneopfer unseres Herrn Jesus Christus. Aber lassen wir uns nicht täuschen. wir alle, wenn wir nicht ein Vertreter und eine Gerechtigkeit haben, die vor Gott Bestand hat, müssen eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft abgeben. Ich glaube, in eurem, die meisten sind in dem Evangelisationskurs oder viele sind dabei, und wir haben den Vers in Hebräer 7 oder 9, Vers 27 ist das, gelernt. Da heißt es: Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. So wird der Christus, nachdem er einmal zum Opfer gebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Aber es ist gewiss, das Gericht kommt und du wirst vor Gott stehen müssen. Und das ist nicht irgendwas neu erfundenes, ein neues Konzept aus dem Neuen Testament, das Paulus irgendwie jetzt hinzufügt. Diese Wahrheit ist von Anbeginn der Schrift an zu erkennen. Dass wir gerechtfertigt werden, dass wir gerecht gesprochen werden durch Glauben allein. Das sehen wir sogar schon im Leben von Abraham. Und er wird auch im Neuen Testament angeführt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 15 und Vers 6, lesen wir, dass Abraham glaubte. Er glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Der Glaube wurde angerechnet als Gerechtigkeit. Und Paulus führt es dann in Römer 4 und Vers 4 in diesem Kontext hinzu. Da sagt er: Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Beziehungsweise die Elberfelder sagt nach Schuldigkeit. Wer dagegen keine Werke verrichtet, Römer 4, Vers 5, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Nun, ich habe euch gesagt, dass wir den Sieg davon tragen wollen, beziehungsweise wenn du an Werkgerechtigkeit glaubst, wirst du keinen ultimativen Sieg erringen. Und der Sieg ist der, dass wir Christus sehen wollen, dass wir auferstehen wollen zum Leben, außer unserem wahrscheinlichen Tod, der uns bevorsteht, wollen wir auferstehen. Und das ist nicht möglich. Warum glauben wir? Um in Christus erfunden zu werden, oder wie es in unserem Vers 10 heißt, um ihn zu erkennen. Wir wollen ihn erkennen und wir wollen die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden kennen, und zwar indem wir seinem Tod gleichförmig gemacht werden, damit wir zur Auferstehung aus den Toten gelangen. Also vier grundsätzliche Dinge, die du verpassen wirst, und genau deshalb lehnen wir die Werkgerechtigkeit ab, weil dir Gerechtigkeit aus Werken keinen Sieg bringt. Das erste sehen wir in Vers 10a. Das erste ist: Du wirst Christus nicht erkennen. Du wirst Christus nicht erkennen. Du sagst, ja, ich habe das schon alles erkannt. Nein, nein. Dieser Abschnitt, diese kleine Ausdrucksweise zeigt, dass du eine Beziehung zu Christus hast. Es ist wunderbar, dieses Erkennen ist nicht ein theoretischer Begriff, hat nichts mit deinem Intellekt zu tun. Du kannst sicherlich das alles hören, was wir hier von der Kanzel predigen, du kannst auch das alles lesen in der Bibel, aber du kennst Jesus nicht. Du kennst ihn nicht, weil Erkennen ist ein Beziehungsbegriff. Es geht nicht nur einfach darum, dass du sagen kannst, oh ja, ja, ich weiß, ja, Jesus ist da gestorben, er hat damals gelebt und, nein, nein, das ist ein Beziehungsbrief. Du wirst Christus nicht erkennen. Paulus wollte diesen Christus kennen. Er wollte ihn gewinnen. Und der Vers hier in Vers 11 beginnt mit einem Wunsch, und zwar, dass er zur Erkenntnis gelangt. So müsste man das übersetzen. Im Griechischen ist es ein ingressiver Auris. Das heißt, man möchte das erlangen, was dort ist. Paulus hat das alles, dem allen abgesagt, was er sich errungen hatte. Er wollte das erlangen, dass er Christus kennenlernen kann. Dass er mit ihm vereint ist. Dass er in ihm sein würde. Das ist der Schlüssel. Ihn zu kennen, ist ein intimer Begriff. Sogar im Hebräischen wird oftmals durch das Kennen eine intime Beziehung ausgedrückt. Ihr wisst schon, worauf ich hin will. Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, erkannte Adam seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Okay? Dieses Erkennen ist ein intimer Beziehungsbegriff. Und das ist die intime Beziehung, die wir mit Jesus Christus anstreben und die wir nicht haben können, wenn wir eine eigene Gerechtigkeit haben. Darauf müssen wir verzichten. Wir können keine wirkliche Beziehung zu Christus haben. Wir müssen, bestenfalls sind wir Heuchler. Oh ja, wir können bestimmt im Namen des Christentums irgendwas unternehmen. Das tun auch große Kirchen, die vielleicht das Evangelium verdreht haben. Das ist das Gefährliche dran. Das hört sich alles sehr religiös an. Und Leute sehen ganz fromm aus, aber das Innere des Herzens ist nicht erneuert. Und das können wir nur, indem wir Christus kennen. Christus zu kennen, das ist Leben. Das war sein Wunsch. Dafür hat er alles aufgegeben. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Gleichnis, das Jesus erzählte in Matthäus 13. Paulus gab alles auf für die übertreffende Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Und in diesem Gleichnis in Matthäus 13 und Vers 44 geht es darum, dass da jemand war, ich lese es vor, wie das Reich Gottes einem verborgenen Schatz im Acker gleicht, den ein Mann fand und verbarg. Und vor Freude darüber ging er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker, weil dort ein Schatz war in diesem Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Seht ihr, die setzen alles auf eine Karte. Das ist hier das Gleichnis vom Himmelreich. Paulus wollte dieses Himmelreich, er wollte ein Erbe des Reiches sein, er wollte mit Christus verbunden sein und er setzte alles auf eine Karte. Er verschmähte seine Errungenschaften, seine Vorzüge als Jude, geborener Jude, beschnitten am achten Tag, waren für ihn wertlos. Sie brachten nichts. Einzig und allein der Glaube würde ihn in dieses Verhältnis mit dem Herrn Jesus Christus bringen, seinem Herrn. Dieser Abschnitt zeigt deutlich, dass Paulus all diese Dinge erlebte und erleben wollte. Deshalb gab er wirklich alles auf. Nun, es geht weiter hier. In dem Text heißt es, Vers 10, um ihn zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Er wollte nicht nur den Herrn Jesus Christus persönlich kennen und eine Beziehung zu ihm haben, sondern er wollte auch die Kraft seiner Auferstehung kennen. Nun, was ist das? Die Kraft seiner Auferstehung. Wir wissen, dass der Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb und dass er wieder lebendig gemacht wurde, beziehungsweise manche Texte betonen die Kraft, die er selbst, dass er die Autorität hatte, sich selbst das Leben wieder zu nehmen, also aufzunehmen. Nun, lasst uns einmal schauen, was damit gemeint sein könnte. Im Epheserbrief, Kapitel 1, geht mal ein Buch zurück in eurer Bibel. Da spricht Paulus von dieser Kraft der Auferstehung. Nun, welche Kraft ist es? Es ist keine sächliche Kraft, sondern es ist Gottes Kraft. Und da betet er in Kapitel 1, Vers 15, für die Epheser. Und er sagt, ich lasse auch nicht ab, nachdem ich von euren Glauben an den Herrn Jesus, von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und meinem Gebeten an euch zu gedenken. dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und, jetzt sagt er, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Sie sollten verstehen. Was sollten sie verstehen? Vers 18. Die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und drittens, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung, Energia, an uns ist. Da haben wir das Wort Energie her. Die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht Kratos, seiner Stärke. Da kommt alles vor, da kommt alle Worte, die es für Macht, Kraft und Stärke gibt und Energie. Wir sollen das verstehen. Diese Kraft hat er, schaut mal in Vers 20, diese Kraft hat er wirksam werden lassen in dem Christus. Der Vater hat diese Kraft in dem Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Nun, glaubt ihr, dass es Kraft braucht, um jemanden von den Toten aufzuerwecken? Wer von euch ist Zeuge geworden, dass sowas schon passiert ist? Keine Finger oben, das stimmt in einer Hinsicht, aber in anderer Hinsicht haben wir das miterlebt. Denn wenn wir weiter lesen, schaut mal in Kapitel 2, also Gott hat den Vater in seiner Kraft, Gott der Vater hat den Sohn auferweckt in seiner Kraft. Und dann heißt es, und auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretung und Sünden. Und jetzt macht er einen kleinen Einschub, den er dann weiter fortsetzt, etwas später in Vers 5. Auch euch oder uns, da wir tot waren durch die Übertretung mit dem Christus, hat er lebendig gemacht. Er hat uns lebendig gemacht. Und zwar geistlich gesehen. Seht ihr? Und das wollte Paulus erleben, wie die Kraft Gottes wirkt. Und das hatte er erlebt, damals auf der Straße nach Damaskus, als er dem Herrn Jesus Christus begegnete, erlebte er die Kraft Gottes. Genau in dieser Hinsicht, dass er auf einmal ein neues Leben hatte. Er war dabei, die Gemeinde des Herrn Jesus Christus zu verfolgen, auf der Straße nach Damaskus. Und der Herr begegnete ihn und Jesus fragt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul, Saulus, wird zu Paulus, er wird ein neuer Mensch. Er wird neu. Er erlebt die Auferstehungskraft. Ihr Lieben, das ist Auferstehungskraft. Und zwar können wir das gut verstehen, einen Toten aufzuwecken. Stimmt, das beanspruchen zwar immer wieder Scharlatane aus charismatischen, extrem charismatischen Gemeinden, die sagen, ja, ja, wir wecken Tote auf. Das ist Scharlatanerie. Das ist Augenwischerei. Gott allein vermag Leben zu schenken. Geistliches Leben, aber auch physisches Leben aus den Toten, wie wir gleich noch sehen werden. Aber das war der Grund, warum Paulus alles ablehnte. Weil er wusste, ich kann nicht in Werkgerechtigkeit, werde ich das nicht erreichen. Ich werde weder Christus kennen, ich werde vielleicht Kopfwissen haben über ihn, aber ich werde ihn auch nicht erleben. Ich werde nicht die Kraft seiner Auferstehung erleben. Und diese Kraft, die bleibt erhalten. Diese Kraft bewahrt dich im Glauben. Ist dir das bewusst? 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 5 heißt es, dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden in unserem Glauben. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht falle ich mal vom Glauben ab oder so. Ich sage, das ist nicht die Frage. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann bleibst du bei Gott. Nicht, weil du Kraft hast, weil du würdest das an jedem Tag verbocken, sondern Gott bewahrt dich in seiner Kraft. Das ist die Kraft, die nicht nur in seiner Auferstehung, sondern auch in dem Beharren der Heiligen zu sehen ist, dass wir bis zum Ende durchgetragen werden, dass uns der Herr Jesus Christus, der fähig genug ist, uns vor sein Angesicht zu stellen, und zwar mit Freuden. Das wird er tun. Wir brauchen nicht in der Furcht leben, dass wir nicht am Ziel ankommen. Die Frage muss vielmehr sein, bist du errettet? Kennst du Jesus? Oder hast du eine eigene Gerechtigkeit, die aus Werken besteht? Besitzt du die Gerechtigkeit aus Glauben, die aus Gott kommt? Nun, diese Kraft ermöglicht es den Gläubigen, ein neues Leben zu führen. Nun, ich habe gute Nachricht für uns. Auch wir haben, die wir gläubig sind, die Auferstehungskraft erlebt. Durch den Glauben haben wir neues Leben. Der innere Mensch ist ein neuer Mensch. Wir sind neue Kreaturen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Und das ist so ein gewaltiges Werk. Ich meine, die Menschen können heute viel schaffen. Ja? Die können wahrscheinlich die Erde vernichten, wenn alle Atombomben hochgehen. Aber wisst ihr was? Das menschliche Herz kann kein Mensch verändern. Es ist eine übernatürliche Kraft Gottes, die im Herzen eines Menschen wirken muss. Du kannst auch nicht sagen, ja, ab morgen werde ich Christ sein. Ich verbessere mich. Ich werde jetzt ganz lieb sein und ich werde immer alles tun, was Gott sagt. Spätestens morgen Abend wirst du auf der Nase liegen und sagen, no, ich habe es doch nicht geschafft. Und in deiner Einbildung liegst du sowieso noch auf der Nase. Steh auf und glaube dem, was Gott sagt. Glaube an das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus. Und diese Auferstehungskraft wird in dir wirksam werden. Du wirst ein neuer Mensch werden. Das, was du nicht für möglich hältst. Vielleicht denkst du, das Christsein, oh, das widert mich an. Ich muss das tun, ich darf das nicht tun. Oh, ich muss da nicht, ich darf nicht mehr das tun. Ich darf nicht mehr saufen, ich darf nicht mehr huren, ich darf nicht mehr das und jenes. Wisst ihr was? Wir wollen das nicht, weil wir neue Menschen sind durch den Glauben. Das ist das Wunderbare daran. Es ist nicht eine externe Religion. Es ist nicht ein äußerer Glaube, sondern eine innere Veränderung unseres Herzens. Und dafür war Paulus bereit, alles aufzugeben. Er sagt, ah, was soll das? Alles wertlose Zeug gebe ich auf. Ich liebe meinen Herrn, ich will Christus gewinnen, ich will ihn kennen. Da will ich hingelangen. Und der Text geht weiter. Und zwar sagt er, dass er auch die Gemeinschaft seiner Leiden kennenlernen möchte. Das ist nicht interessant, Vers 11. Ich muss wieder zu Philippa zurück, ich bin noch in Epheser. Vers 10 vielmehr. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Nun, da bleibt uns meistens der Atem so ein bisschen stecken und sagen, oder so Frosch im Hals. Die Gemeinschaft seiner Leiden, muss das wirklich sein? Ja, es muss sein. Es ist mir bei meinem Studium aufgefallen, wie Jesus Christus seine Jünger vorbereitet hat, dass es nicht ohne Leid geht, dass es nicht ohne Widerstand geht, dass es nicht ohne Verfolgung, das ist eine Form des Leides, ohne diese Verfolgung geht. Jesus selbst sagt, sie haben mich gehasst, Johannes 15, wundert euch nicht, wenn sie euch hassen und euch verfolgen, um der Gerechtigkeit willen. Welche Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben haben. Wenn du ein veränderter Mensch bist, wenn du ein wahrer Christ geworden bist, dann bist du ein Anstoß in dieser Welt. Und alle, die am Mittwoch hier waren und uns zuhören im Matthäus-Evangelium oder die ihr das Matthäus-Evangelium und besonders die Bergpredigt kennt, die wisst, nachdem die Seligpreisungen von Jesus ausgesprochen worden sind, sagt er den Jüngern auch gleich. Und hier sind die Dinge, die ihr zu erwarten habt. Hier ist die Reaktion der Welt auf euren neuen Charakter. Matthäus Kapitel 5. Da werden uns die Charaktere der Bürger des Reiches Gottes, der Gläubigen, beschrieben. Und in Vers 10 sagt er, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Dann sagt er, glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und leugnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Er sagt nicht, oh, ihr seid glücklich, wenn ihr euch dumm verhaltet und ihr wirklich Narren seid und dann verfolgt werdet. Nein, es geht hier um Verfolgung, um der Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus willen. Wenn du dich zu Christus zählst und ein Bekenntnis ablegst, wenn du für ihn lebst und deshalb angegriffen und verschmähst wirst, dann sagt der Herr Jesus Christus, gesegnet bist du, glückselig bist du. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Egal, wohin ihr kommt, Jesus bereitet seine Jünger immer vor. Dort im oberen Saal, Johannes 15, kann ich auch vielleicht kurz nochmal vorlesen, Johannes 15 und dort ab Vers 18. Da sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Das versteht ihr. Wenn ihr mit Leuten in die Kneipe geht, dann sind da eure Buddies, eure Kumpels und ja, die lieben euch, weil ihr in der Kneipe sitzt und mit ihnen einen über den Durst trinkt. Aber die Welt hasst uns, denn wir leben nicht mehr in der Welt. Wir leben ein neues Leben. Und wir begehren die Gemeinschaft seiner Leiden. Warum? Weil die Leiden ein außerordentliches Werk in uns tun. Gestern habe ich in das Werk von John MacArthur hineingeschaut, Die verborgene Kraft des Leidens. Ein wunderbares Buch. Wenn du nicht weißt, was Leiden in dir um Christi willen und was das Leiden in dir hervorbringt, dann lies dieses Buch einmal. Das ist sehr gebündelt, wird es hervorgebracht und vorgetragen. Aber die Gemeinschaft seiner Leiden ist, wir sind in der Gemeinschaft mit Christus und wir leiden in dieser Welt, aber da wir mit Christus sind und Christus in uns lebt und übrigens auch die Kraft seines Geistes in uns ist, denn er hat uns einen Geist, nicht der Furcht, sondern der Kraft gegeben, weil es so ist, erfahren wir durch Christus selbst Trost. Die Gemeinschaft seiner Leiden, er hat das Mitgefühl. Wisst ihr, das, was wir durchleiden, das, was wir an Schwierigkeiten haben, das hat Christus in einem noch viel größeren Maße selbst gelitten. Und er hat durch das Leiden sogar Gehorsam gelernt. So sagt es der Hebräerbriefschreiber. Wisst ihr, das ist der positive Effekt. Christus kann dich verstehen. Er tröstet dich. Er ist der Gott allen Trostes. Lest euch mal die Verse durch in 2. Korinther Kapitel 1. Und ja, aus der Erfahrung des Paulus und dort von Vers 3 an, der Gott alles Trostes ist unser Gott, der uns zu trösten vermag. Danach sehnte sich Paulus, das wollte er erreichen, das wollte er erlangen. Er wollte Christus kennenlernen, er wollte die Kraft seiner Auferstehung kennen und leben und er wollte die Gemeinschaft seiner Leiden. Und Paulus war wirklich jemand, der das sogar äußerlich sichtbar herumtrug. Er hatte die Kennzeichen an seinem Körper. Wir erinnern uns nur an die Stadt Philippi, als er dort war, gab es erstmal richtig Prügel und Gefängnisaufenthalt mit Silas zusammen. Und als er dann nach Thessalonik kam, ich kann euch sagen, er sah anders aus. Er sah misshandelt aus und er wurde misshandelt, aber um Christi willen. Und ihr Lieben, Gott gibt die Kraft für solche Tage, wo wir gefordert sind, wo wir leiden, da haben wir einen Tröster. Und die Leiden, sagt Paulus im Römerbrief, sind in Hinsicht auf die Herrlichkeit, die uns erwartet, nicht der Rede wert. Nun, es ist immer leicht zu sagen, wenn wir nicht mittendrin stecken, aber es wird auch möglich sein, weil er deine Kraft ist, weil er dir Kraft gibt. Er wollte die Kraft seiner Auferstehung kennen und die macht sich deutlich in dem ganzen Leben eines Christen. Nun, wir lehnen die Gerechtigkeit aus Werken ab, weil all diese Dinge würdest du tatsächlich verpassen. Und dann schreibt er dazu in Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Ja, man kann sagen, dass Paulus tatsächlich dem Tod gleichgestaltet wurde. Er erlebte ähnliche Sachen wie unser Herr Jesus Christus. Er hatte denselben Zweck, seine Leiden hatten denselben Zweck. Er war zwar nicht ein erlösender Tod, den Paulus erlitt, aber er litt für denselben Zweck, nämlich dass Menschen zum Heil finden würden. Und deshalb erlitt er in einer geringeren Weise die Leiden des Herrn Jesus Christus und wurde in diesem Leid ihm gleichgestaltet. Bist du bereit dazu? Bist du bereit zum Leid für Jesus Christus? Das ist interessant, das wird häufig bei der Verkündigung des Evangeliums unterschlagen. Ist euch das mal aufgefallen? Evangelikale Kreise, die sagen, komm zu Jesus, Gott macht dich reich. Ja, das Wohlstandsevangelium, du wirst gesund sein. Verspricht die Schrift das? Nein. Ultimativ werden wir gesund sein, wenn wir beim Herrn sind. Aber jetzt gibt er die Kraft, eben in diesen Zeiten sogar Verfolgung zu erleiden, wenn wir umgestaltet werden in Ähnlichkeit des Todes. Wir haben ein ähnliches Schicksal. Und dieses nehmen wir an, weil es um Christi willen ist. In Vers 10. Die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Das hatte er begehrt. Und wir fragen uns, müssen wir wirklich leiden? Ja, Jesus fordert auf, dass wir die Kosten der Nachfolge überschlagen. In Lukas Kapitel 14, bitte schlag das ruhig mal gerne mit auf, das ist so wichtig, weil es wirklich tatsächlich unterschlagen wird. Wir haben vorhin von der Liebe gesungen, aber hier wird die Liebe angezeigt, die wir haben müssen für unseren Herrn. Da heißt es in Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau, Kinder, Brüder oder Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Meine Güte, was muss ich nochmal lesen? Hassen? Nein, du sollst nicht losgehen und deine Mutter und deinen Vater hassen. Aber im Vergleich zu der Liebe, die wir für Christus haben, verbleicht das, was wir, verblasst vielmehr das, was wir zu unseren Geschwistern haben und sieht aus wie Hass. Und Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und das Kreuz, ja, wir haben manchmal Frauen und auch manchmal sogar Männer, die ein kleines Kreuzchen am Hals haben. Schöner Schmuck. Aber das ist damit nicht gemeint. Das Kreuz zu tragen bedeutet, bereit zu sein, zu sterben. Und das nicht nur, indem man einfach getötet wird, sondern täglich. Du musst täglich sterben. Deinen eigenen Wünschen sterben. Sagen, oh, ich will aber das, ich möchte das, mein Fleisch fordert dies und jenes von mir. Und du sagst, nein, ich folge meinem Gott, ich gehorche meinem Gott und ich möchte so leben, wie er das möchte. Seht ihr, wohin führt das Ganze? In Vers 11, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und es gibt verschiedene Übersetzungen an dieser Passage. Viele glauben, dass ich möglicherweise auch irgendwie sagen eine Übersetzung, gelange zur Auferstehung aus den Toten. Schaut mal die Elberfelder an, da seht ihr das. Einige Ausleger sehen darin die Demut des Paulus. Es ist nicht seine Unsicherheit, dass er nicht weiß, dass er dahin kommt. Mir gefällt die Übersetzung von Benedikt Peters, der geschrieben hat, ob ich vielleicht hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Du sagst, ja, wieso vielleicht? Dieter, das ist doch eine klare Sache. Ja, wenn du stirbst, ist es sicher. Aber Paulus sagte noch im 1. Thessalonicher Brief, wir, die wir leben, werden mit dem Herrn entgegengerückt. Ja, bei der Auferstehung der Toten, der in Christus. Er wusste gar nicht, lebe ich wirklich noch? Vielleicht lebe ich noch. Ich denke, dass diese Unsicherheit keine Unsicherheit ist. Dieses vielleicht kein Unsicherheitszeichen von, ja, ich weiß nicht genau, ob ich gerettet bin oder nicht, sondern vielleicht die Tatsache ausdrückt, dass er nicht wusste, ob er noch lebt, wenn der Herr kommt und die Entrückung stattfindet. Und das seht ihr in der Schlacht der 2000 nicht, aber das ist das, was er anstrebt und was er möchte. Er verleugnet, er lehnt die Gerechtigkeit aus Werken ab, weil er ultimativen Sieg erringen will. Und das kannst du einfach nicht. Wenn du Gott nicht glaubst, wenn du keine Gerechtigkeit hast, in Christus Jesus bist, wenn du nicht vereint bist mit ihm, wenn du nicht die Gemeinschaft seiner Leiden kennst und auch nicht die Kraft seiner Auferstehung, dann wirst du nicht das ultimative Ziel erreichen. Und das ist tatsächlich, damit ich zur Auferstehung, und zwar ist da das Wort Hinausauferstehung das Wort. Dieses Wort wird nur an dieser Stelle belegt. Das ist ein einziges Mal kommt es vor. Und das ist hier an dieser Stelle, das heißt Hinausauferstehung, heraus aus den Toten. Und das zeigt uns auf, dass es Tote geben wird und aus diesen Toten werden welche hinausgenommen werden, damit sie auferstehen. Und das spiegelt genau die Theologie auch des Alten Testaments wider, wenn wir Daniel Kapitel 12 uns anschauen. Da spricht Daniel in Kapitel 12, Vers 1, da spricht er von der Drangsalzeit, die auf diese Erde kommen wird. Zu jener Zeit wird der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder seines Volkes einsteht, denn er wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seit es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Das ist nicht eine Auferstehung, die an einem Tag geschieht, sondern zuerst stehen die Gläubigen auf. Und die Ungläubigen werden eines Tages vor dem weißen Thron stehen und Bücher werden sich geöffnet werden. Und die Bücher werden geöffnet und Menschen werden nach ihren Werken beurteilt. Und zwar nicht Gesetzeswerken, sondern aus Glaubenswerken, beziehungsweise wenn sie keine Glaubenswerke haben, werden sie verurteilt und in den Feuersee geworfen werden. Das ist das, was die Schrift lehrt. Schaut mal mit mir in Johannes Kapitel 5. Jesus lehrt dies auch sehr ausdrücklich. In Johannes Kapitel 5 und Vers 25 und folgenden Versen sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes hören werden und die sie hören, werden leben. Nun, sie kommt, sie wird kommen, die Stunde, dass Menschen aus dem Tod auferstehen werden. Die Zeit wird irgendwann sein und die Zeit kommt und Tote werden auferstehen. Und sie ist schon, schaut mal, die Stunde kommt und ist schon da. Zur Zeit, als Jesus wirkte, hat er Menschen gerufen ins Leben. Sie hörten auf seine Stimme. Johannes 10, Vers 17 ist es, denke ich, wo Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Sie wurden schon lebendig. So wie wir auferstanden sind von den Toten. Erinnert euch, wir waren tot in unseren Sünden, aber wir sind auferweckt. Geistlich gesehen sind schon Menschen auferweckt worden. Aber dies ist die ultimative physische Auferstehung, die eschatologische, die endzeitliche Auferstehung, die allen Kindern Gottes bevorsteht. Schaut mal weiter. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und wer hat ihm Vollmacht gegeben? Er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Alle. Das sind Gläubige und das sind Ungläubige. Und ihr, wenn ihr sagt, ja, es sind ja gar nicht alle in Gräbern, es gibt ja sogar Leute, die sagen, ah, ich lasse mich nicht begraben, ich mache einfach eine Feuerbestattung, ich lasse mich verbrennen, dann findet man mich ja nicht bei der Auferstehung. Ha, ich mache eine Seebestattung. Wisst ihr, was Offenbarung sagt, Kapitel 20 und Vers 13? Das Meer wird alle Toten hervorbringen. Alle Toten werden zusammengesammelt werden und sie werden vor dem großen weißen Thron stehen. Menschen täuschen sich, sie denken, dieses Leben, naja, wenn ich tot bin, bin ich tot. Das ist ein Irrtum. Gott sagt, wundert euch nicht. Alle werden die Stimme hören. Alle. Und genau das ist es, wovor wir gewarnt werden müssen, wenn wir eine eigene Gerechtigkeit haben. Aber hört mal zu, wie es weiter heißt da. Und die aus den Gräbern, sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und das könnte vielleicht der eine oder andere ungefestigt dir denken, oh, jetzt werden wir ja doch durch Werke gerettet. Nein, das sind die Werke, die aus dem Glauben hervorfließen, hervorgebracht werden. Wahrer Glauben bringt immer wahre Werke hervor. Das ist das, was Jakobus in Jakobus 2 deutlich machen will. Der Glaube ohne Werke ist tot. Aber es sind keine Gesetzeswerke, denn durch Gesetzeswerke kommen wir nicht zu Gott. Sie sind wertlos. Seht ihr, ist das eine einfache Rechnung, wenn man diese Dinge fallen lässt, die Paulus sich da gesammelt hatte, seine geistlichen, religiösen Errungenschaften vor dem Gesetz. Er sagt, das ist alles Dreck, das ist nur Schaden für mich. Ich will das, dass ich den ultimativen Sieg erlange. Da will ich hin, die Auferstehung. Und die hast du nicht, wenn du an der Gerechtigkeit aus Werken festhältst. Und so möchte ich dich aufrufen. Glaub dem Herrn Jesus Christus. Ist fast zu einfach, ist es nicht so. Glaub dem, was Gott von sich und seinem Weg zum Heil und seine Gerechtigkeit geoffenbart hat in seinem Wort. Glaub dem. Und Gott ist der Retter derjenigen, die glauben werden und die tatsächlich lebendigen Glauben haben. Er ist nicht irgendwie der potenzielle Retter von allen Menschen irgendwie. Wir sind keine Universalisten, wir glauben nicht an Allversöhnung. Wir glauben, dass die, die glauben, wie die Schrift es sagt, von denen werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Deshalb diese Einladung aus Jesaja 55. Trinkt, esst, umsonst. Wir müssen nichts dafür tun, wir müssen ihm glauben. Das ist rettender Glaube. Und das schenkt dir die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat, in alle Ewigkeit. Denn er hält dich bei sich. Ja, an dieser Stelle wollen wir aufhören und auch das Mahl des Herrn feiern. In diesem Bewusstsein, dass unser Retter uns Glauben verleiht und schenkt. Und du musst aktiv werden, der du dieses Wort gehört hast, entweder es abzulehnen, das ist deine Entscheidung, ob du das ablehnst und sagst, nein, das glaube ich nicht, dann wirst du Rechenschaft vor Gott geben. Nun möge der Herr schenken, dass dies nicht der letzte Tag ist, aber die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Wenn du weißt, dass der Herr an deinem Herzen vor deinem Herzen steht und dein Gehorsam will, dann sag nicht nein. Er ruft. Lasst uns dem Herrn dafür danken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du eine Gerechtigkeit verleihst, die aus Gott ist und durch den Glauben allein. Wir sind dir so dankbar dafür, dass du rufst, dass du einlädst, wie durch den Propheten Jesaja. Herr, und an vielen Orten du immer wieder aufrufst, kehrt um, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Herr, oh, wie gefährlich es ist, dem abzusagen, sich nicht auf dich einzulassen. Danke, Herr, dass du der Retter bist. Danke, dass du so gnädig bist. Herr, und wenn wir jetzt an deinen Tod gedenken, dann in aller Ehrfurcht, in dem Wissen, dass es dich alles gekostet hat, auch lieber Vater, auch dir sagen wir Dank, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit alle, die an dich glauben, die an den Sohn glauben, ewiges Leben haben. Anbetung sei dir. In Jesu Namen. Amen.